SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der Bundesrat bleibt dabei, das Bankgeheimnis soll auch im Inland fallen. Er sagt Nein zur Initiative, Ja zum Schutz der Privatsphäre. Rechtsextreme Gewalt gegen Asylzentren und Flüchtlinge in Deutschland. Das ist organisierter Hass, sagt der Rechtsextremismus-Experte Hajo Funke.
Wir haben eine ganz schmale Gruppe, die den historischen Nationalsozialismus wiederbeleben will. Und die sind nicht zugänglich und gewaltfähig.
Dann verdichtetes Bauen heißt die Devise gegen die Zersiedelung der Schweiz. Doch jetzt wird es den St. Gallern zu viel des Guten. Und im Tagesgespräch um 1 Naturwissenschaft für einmal ganz praktisch und hautnah. Die Akademie der Naturwissenschaften geht unter die Leute. Mit welchem Ziel? Das besprechen wir mit dem Akademiepräsidenten Thierry Courvoisier. Im Studio sind Brigitte Kramer und Damian Rast mit den Nachrichten.
Der Bundesrat empfiehlt die sogenannte Bankgeheimnisinitiative zur Ablehnung. Durch die Initiative mit dem Titel «Ja zum Schutz der Privatsphäre» soll das Inlandsbankgeheimnis in der Verfassung verankert werden. Der Bundesrat argumentiert, damit würde es für die Behörden schwierig, die Steuern korrekt zu erheben. Hinter der Bankgeheimnisinitiative stehen Vertreter verschiedener bürgerlicher Parteien. In Deutschland hat in der Nacht erneut ein Gebäude gebrannt, das für die Unterbringung von Asylsuchenden vorgesehen war. In Leipzig haben in der Nacht ein Unbekannter einen Brandsatz geworfen, gab die Polizei bekannt. Dank eines Augenzeugen konnte die Feuerwehr die Flammen rasch löschen. Größerer Sachschaden sei nicht entstanden. Stunden zuvor waren im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zwei betrunkene Männer mit einem Messer auf das Gelände einer Asylunterkunft vorgedrungen. Verletzt wurde niemand. Die beiden Täter seien später von der Polizei gefasst worden. Die Zahl der Migranten, die an einem Tag von Serbien nach Ungarn gelangt sind, hat einen neuen Höchststand erreicht. Laut der ungarischen Polizei wurden allein gestern über 2500 Flüchtlinge aufgegriffen, die über die grüne Grenze gekommen waren. In einem Grenzort im Südosten des Landes ist es in einem Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge zu Unruhen gekommen. Die Polizei habe daraufhin Tränengas eingesetzt, berichten Nachrichtenagenturen. Ungarn ist derzeit daran, einen 170 Kilometer langen Grenzzaun zu Serbien zu errichten. Dieser soll in den nächsten Tagen fertiggestellt sein. Viele Migranten versuchen noch, über die Grenze zu kommen, solange dies noch möglich ist. Die ungarische Regierung prüft nach eigenen Angaben auch die Möglichkeit, die Armee einzusetzen, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Für einen solchen Einsatz brauche es aber die Zustimmung des Parlaments. Der Bundesrat will, dass Bahnunternehmen ihre Kunden zwingend entschädigen müssen, wenn diese große Verspätungen erleiden. Das bedeutet eine Angleichung an die Rechte der Passagiere, wie sie in der EU bereits in Kraft seien. Konkret müssten Bahnunternehmen ihren Kunden dann zwingend finanziell entschädigen, wenn die Verspätung mehr als 60 Minuten beträgt. Die Regelung soll auch für Betreiber internationaler Fernbuslinien gelten. Die SBB zahlen schon heute bei Verspätungen Entschädigungen. Ab wann diese bezahlt werden und wie hoch sie ausfallen, liegt laut SBB aber meist im Ermessen des Zugpersonals. Das Bundesamt für Verkehr hat die entsprechende Vorlage heute in die Vernehmlassung geschickt. Ab dem 1. September, dem kommenden Dienstag, gibt es an den Schweizer Flughäfen Sprengstoffkontrollen. Die Schweiz setzt damit eine Bestimmung der EU um. Mit speziellen Papierstreifen wird das Sicherheitspersonal in Zürich, Bern, Basel und Genf die Handflächen oder Gürtel von Passagieren stichprobeweise untersuchen. Die Streifen werden dann in einem Detektionsgerät analysiert, das auch kleinste Sprengstoffrückstände erkennt. In Zürich hat eine unbewilligte Demonstration am Abend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zwei Frauen und ein Mann wurden vorübergehend festgenommen, wie die Zürcher Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Die teils vermummten Demonstranten seien zunächst durch das Langstraßenquartier gezogen. Dort hätten sie Fassaden versprayt und eine Scheibe eingeschlagen. Danach hätten sie sich in einem Restaurant auf dem Kanzleiareal unter die Gäste gemischt. Die Polizei umstellte in der Folge das Areal und kontrollierte rund 100 Personen, die sich in der Kanzlei aufgehalten hatten. Dabei hat sie nach eigenen Angaben Reizstoff eingesetzt. In Nordkorea sind bei Überschwemmungen mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Das meldete das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und nordkoreanische Medien. Demnach mussten wegen der starken Regenfälle mindestens 11.000 Menschen in der Stadt Rajin, nahe der Grenze zu China und Russland, ihre Häuser verlassen. Die Umwetterfront entstand am Rand des Taifuns Goni, der am Wochenende auf den Philippinen mindestens 10 Tote und in den letzten Tagen in Japan Dutzende Verletzte forderte. An den Aktienmärkten herrscht weiterhin Unsicherheit. Die chinesische Börse von Shanghai schloss nach zwischenzeitlichen Gewinnen erneut im Minus, allerdings nur um 1,3%. Auch in Europa sinken die Aktienkurse nach der gestrigen Erholung wieder. Laut den Daten von SIX Financial Information liegt der Swiss Market Index bei 8.630 Punkten, minus 1,5%. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint bis morgen Abend meistens die Sonne. Im Süden gibt es heute aber ein paar Quellwolken. Und im Norden hat es morgen ein paar Wolkenfelder. Die Temperatur liegt zwischen 25 und 30 Grad.
Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Neuer Sicherheitscheck am Flughafen Zürich.
Guten Morgen. Darf ich Sie bitte zum Mikro?
Ja.
So, ich nehme eine kurze Wischprobe von Ihren Händen.
Die Polizei auf der Suche nach verräterischen Sprengstoffspuren. Die Zürich-Versicherung schielt auf einen englischen Konkurrenten. Dabei hatte die Zürich in der Vergangenheit mit Grosseinkäufen wenig Erfolg. Und Kopf runter und weiter senden.
It's a very tense moment and we just have to keep our heads down and try and do our job.
Wer der Regierung in Malaysia auf die Füße tritt, wird verfolgt. Oder dem Premier sind alle Mittel recht, um an der Macht zu bleiben. Zuerst ins Bundeshaus. Gegenüber ausländischen Steuerbehörden ist das Bankgeheimnis passé, Stichwort automatischer Informationsaustausch. Die Initiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre» will das Bankgeheimnis wenigstens im Inland aufrechterhalten. Doch der Bundesrat ist dagegen. Heute hat Bundesrätin Wittmer-Schlumpf erklärt, warum die Regierung die Initiative ablehnt. Elisabeth Pestalozzi.
Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf macht keinen Hehl daraus, von der Initiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre», die faktisch das Bankgeheimnis in der Verfassung festschreiben möchte, hält sie rein gar nichts. Denn sowohl die Privatsphäre als auch das Bankgeheimnis seien bereits umfassend geschützt. Schon heute dürften die Steuerbehörden bei den Banken keine Auskunft über Steuerpflichtige einholen. Von einem Ende des Bankgeheimnisses im Inland könne also derzeit keine Rede sein. Würde die Initiative aber angenommen, dann hätten die Steuerbehörden fast gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt Informationen über potenzielle Steuersünder einzuholen.
Zum Beispiel bei einem Arbeitgeber oder auch bei einer Versicherungsgesellschaft. Und das ist sehr oft wichtig, um eine ganz korrekte Steuerveranlagung dann auch sicherstellen zu können. Vor allem dort, wo ein Steuerpflichtiger nicht bereit ist, mitzuwirken oder auch nicht in der Lage ist, mitzuwirken.
Dies wäre bei einem Jahr nicht mehr möglich und die Konsequenzen wären klar.
Die Initiative würde die Steuerhinterziehung zumindest nicht erschweren. Wahrscheinlich würde sie die Steuerhinterziehung erleichtern, weil eben solche Fälle ja gar nicht mehr dann bei Dritten oder in solchen Fällen bei Dritten nicht mehr nachgefragt werden könnte.
Ob dieser Argumentation kann SVP-Nationalrat Thomas Matter, der Initiant der Initiative, nur den Kopf schütteln. Die Initianten aus SVP, FDP und CVP-Kreisen möchten keine Verschärfung der heutigen Praxis. Nein, sie möchten einzig das heutige Bankgeheimnis definitiv in der Verfassung festschreiben und somit garantieren, dass auch künftig nicht daran gerüttelt werden kann.
Der Initiativtext wird jetzt vom Bundesrat ins Absurdum und ins totale Extreme interpretiert und das ist nicht der Wille der Initianten.
Für den Bundesrat gibt es aber noch weitere Gründe, warum die Initiative abzulehnen ist. Die neuen Regeln zur Geldwäscherei, die das Parlament erst kürzlich beschlossen hat, würden quasi obsolet. Finanzministerin Wittmer-Schlumpf.
Es würden sich zumindest Fragen stellen für die Banken, für die Finanzinstitute, die ja nach dem Geldwäschereigesetz eine Verpflichtung haben, Meldung zu erstatten, wenn sie sehen, dass Steuerstraftaten begangen worden sind, die in Verbindung stehen mit Geldwäscherei, mit Terrorismusfinanzierung, dann kämen sie in den Konflikt, müssen wir jetzt melden, dürfen wir überhaupt melden? Hier gäbe es schon noch Fragen, die zu klären wären auf Gesetzesstufe.
Dieser Punkt macht auch Freisinnigen Kummer. Deshalb ist die Bankgeheimnisinitiative innerhalb der FDP nicht unumstritten. Es gibt dort Forderungen nach einem abgeschwächten Gegenvorschlag. Davon wiederum halten aber die Initianten rein gar nichts.
Gefühlt fast täglich brennt in Deutschland eine Unterkunft, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Rechtsextremisten und Rassisten bedrohen Asylbewerber und Polizisten. So geschehen am Wochenende im sächsischen Heidenau. Es scheint, als hätten Rechtsextremismus und Fremdenhass angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland Hochkonjunktur. Doch stimmt das auch? Und wie ist dem braunen Mob Herr zu werden? Darüber habe ich mit Hajo Funke gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Experte für Rechtsextremismus in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, was geht Ihnen durch den Kopf angesichts der jüngsten Gewalt?
Zweierlei. Es ist fast wie in den frühen 90er Jahren, wie beim Pogrom gegen die Vietnamesen in Rostock-Lichtenhagen, wo ihr Haus niedergebrannt wurde und glücklicherweise niemand zu Schaden kam, weil sie durchs Dach entkommen konnten. Und dass es heute ganz anders ist, dass wir in Heidenau auch ein solches Versagen der Polizei hatten und eine Gefahr für Leib und Leben von Polizisten und Asylflüchtlingen bestand. Und dennoch, heute ist die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung dabei, unterstützen zu wollen, Flüchtlinge, oder sie jetzt schon zu Hunderttausenden zu unterstützen.
Also das heißt, Sie sagen, das ist eine kleinere Gruppierung, die hier mit solcher Gewalt, solchem Hass gegen Flüchtlinge vorgeht. Woher rührt denn dieser Hass?
Das ist organisierter Hass. Wir haben in der Bundesrepublik seit Bestehen Nationalsozialisten, die sich Neonationalsozialisten nennen. Eine kleine Gruppe angesichts des wahnsinnigen Scheiterns des Nationalsozialismus im furchtbaren Zweiten Weltkrieg. Und die haben Resonanz bekommen nach den ökonomischen Schwierigkeiten der Einigung Deutschlands nach 1990 und sich ausgebreitet. Aus ihnen sind dann radikalisierende Neonazis entstanden, die Gewalt verübt haben. Und die NSU-Terrorzelle, die 8 Jahre unerkannt gemordet hat. Das heißt, wir haben eine ganz schmale Gruppe, die den historischen Nationalsozialismus wiederbeleben will. Und die sind nicht zugänglich. Sie sind hermetisch abgeriegelt und aktionswillig, gewaltfähig. Sie sind gefährlich, obwohl es nur wenige Tausend sind.
Können Sie denn eine Zunahme der Gewalt jetzt im Speziellen gegen Asylbewerber feststellen?
Ja, das ist im Grunde losgetreten worden durch eine rechtspopulistische Bewegung, Pegida, die in ihrem inneren Kern rassistisch war, aber das nicht gezeigt hat. Und deswegen gerade in Sachsen bis zu 20.000 Demonstranten, die nicht alle so dachten, mobilisieren konnte. Und in dem Schatten dieser Pegida-Bewegung hat sich die neonazistische, gewaltbereite Rechte reaktiviert und macht das Land unsicher.
Und was ist denn nun das Gefährliche, diese Neonazis oder vor allem deren Sympathisanten?
Sie sind wenige Tausende. Sie haben einen engeren Sympathisantenstamm, der noch einmal einige Tausende umfasst. Und diese beiden Gruppen, sie sind im Grunde dann in den Auftritten eine Gruppe. Die sind die Gefahr und ein nachlässiges Verhalten der Polizei, wie in Heidenau, aber auch anderswo.
Also das heißt, Sie nehmen auch die Politik in die Pflicht. Diese verurteilt die Angriffe und Übergriffe aufs Schärfste. Von Nulltoleranz ist die Rede und davon, dass man mit aller Härte gegen diese Rechtsextremen vorgehen soll. Das sind zwar markige Worte, aber schützen keinen einzigen Flüchtling.
Aus den markigen Worten muss natürlich etwas anderes werden. Also wer tatsächlich hetzt im Internet, hetzt in neonazistischen Kleinstorganisationen, dem muss das Handwerk gelegt werden. Die müssen wegen krimineller Vereinigung sozusagen zum Gegenstand der Strafverfahren gemacht werden. Man kann mehr als Polizei und als Sicherheitsbehörde tun. Oft sind die Sicherheitsbehörden nicht gut aufgestellt.
Was wäre denn Ihrer Ansicht nach mehr zu tun? Was wäre mehr möglich?
Also insgesamt ist es gut, dass die Politik nun aufgewacht ist und sagt, wir müssen die Asylverfahren vereinfachen. Das geschieht gerade. Wir müssen mehr Geld an die Kommunen geben. Das ist nur eine Frage der Tage, bis das sozusagen umgesetzt wird. Das ist die große Politik. Das zweite ist die kleine Politik in den Kommunen, dass sie sich selbst befähigen. Und da gibt es gute Beispiele mit der Zivilgesellschaft, die zu 100.000 diesen Flüchtlingen hilft. Das hat es in der Geschichte Deutschlands so noch nicht gegeben, dass sie die unterstützen. Und drittens ist, dass die Polizei angehalten wird, und zwar durch Politik und die Vorgesetzten, ihren Job zu machen.
Sagt Hajo Funke, deutscher Politikwissenschaftler und Experte für Rechtsextremismus. Künftig soll es noch schwieriger werden, an den großen Schweizer Flughäfen Sprengstoff ins Flugzeug zu schmuggeln. Das dank eines ausgeklügelten Sicherheitssystems und neuen Kontrollen. Die Schweiz setzt damit eine EU-Richtlinie um. Der Flughafen Zürich hat die neuen Kontrollen heute vorgeführt. Inlandredaktor Raphael von Matz war dabei.
Guten Morgen. Darf ich Sie bitte zum Mikro?
Ja.
So, ich nehme eine kurze Wischprobe von Ihren Händen. Darf ich die Hände rasch ausstrecken, bitte?
Bitte schön.
Jetzt fährt die Polizistin mit dem neuen Kontrollgerät, einem Stab, über die Hände der Passagierin. Nennen wir sie Frau Huber. Dann wird auch noch ihr Hüftbereich abgetastet. Vorne am Stab ist eine Art Papierstreifen befestigt. Daran würden Sprengstoffspuren haften bleiben.
So, ich muss jetzt rasch auswerten. Einen Moment bitte. Sie dürfen rasch da warten.
Nun nimmt die Polizistin den Papierstreifen vom Kontrollstab und steckt ihn in ein Analysegerät.
Das Analysegerät kann in Sekunden feststellen, ob sie mit dem Sprengstoff in Berührung kamen.
Erklärt Fritz Marti von der Kantonspolizei Zürich. Dadurch könne die Sicherheit beim Fliegen verbessert werden, ist die Polizei überzeugt. Kontrolliert werden nicht alle Passagiere, sondern es gibt Stichproben. Die Kontrollen seien für Passagiere und Personal absolut ungefährlich. Für die Fluggäste ändere sich nicht viel, sagt Ronny Grau von der Flughafen Zürich AG.
Wir gehen aufgrund von Tests, die wir durchgeführt haben, nicht davon aus, dass sich die Wartezeiten verlängern werden.
Die neuen Sprengstoffkontrollen starten am 1. September. Was bleibt, sind die Beschränkungen, welche Mengen von Flüssigkeiten mit ins Handgepäck dürfen. Erlaubt sind weiterhin nur Mengen von 100 Millilitern, sagt Ronny Grau.
Diese Beschränkung ist eine Vorgabe der EU und wir wissen nicht, welche Änderungen die EU plant. Im Moment ist uns nichts bekannt, dass diese Vorschriften angepasst werden.
Auch die Vorgaben für die neuen Sprengstoffkontrollen stammen von der EU. Der Flughafen Zürich hat 2,6 Millionen Franken in die neuen Kontrollgeräte investiert. In den vergangenen Wochen wurden alle 900 Sicherheitsleute am Flughafen für die neuen Kontrollen geschult. Bei Frau Huber war die Sprengstoffkontrolle negativ. Sie kann weiterreisen.
Gut, bestens. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug.
Dann darf ich weitergehen.
Ja, genau.
Ade.
Vom Flughafen Zürich der Bericht von Raphael von Matt. Es ist 12:01. Die Zürich-Versicherung will eine Konkurrentin kaufen. Diese Schlagzeile gab es zu Zeiten, als noch Rolf Hüppi Konzernchef war, immer wieder. Doch diese Zeiten liegen bereits über 10 Jahre zurück. Das Ergebnis ist bekannt, die aggressive Einkaufsstrategie schlug fehl. Die Zürich krebste zurück und verzichtete fortan auf große Zukäufe. Bis jetzt. Jetzt will die Zürich wieder kaufen. Droht ein Rückfall in alte Zeiten oder ist das ein geschickter Schritt nach vorn? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es geht um viel Geld. Die Rede ist von über 8 Milliarden Schweizer Franken, die die Zürich-Versicherung für ihre britische Konkurrentin Royal Sun Alliance oder kurz RSA bezahlen will. Solche Schlagzeilen ist man sich von Martin Senn nicht gewohnt. Er leitet den Zürich-Konzern seit 5 Jahren und ist in dieser Zeit nie mit großen Übernahmegelüsten aufgefallen. Versicherungsanalyst Stefan Schürmann von der Bank Vontobel kommentiert den auch SEC.
Ist etwas Größeres, sicherlich, wenn man zurückschaut in den letzten 10 Jahren bei Zürich, aber machbar.
Machbar, weil die Zürich relativ viel Geld auf der Seite hat, mit dem sie einen Teil des Zukaufs finanzieren könnte. Noch ist es aber nicht so weit. Die Zürich will die britische Konkurrentin zuerst penibel durchleuchten, bevor ein Kauf besiegelt würde. Der Deal dürfte laut Branchenexperten in den nächsten Wochen aber zustande kommen. Royal Sun wäre ein ziemlicher Brocken, den die Zürich schlucken würde. Analyst Schürmann wehrt sich aber dagegen, den Kauf der britischen Konkurrentin mit der aggressiven Zukaufsstrategie von Rolf Hüppi in den 90er Jahren zu vergleichen.
Ja, das ist lange her, die Zeiten sind anders. Ich glaube, dazu mal war wirklich Wachstum der Hauptfokus. Ich glaube, mit Royal Sun ist nicht Wachstum der Fokus, sondern doch eher die Profitabilität. Also gegenzustemmen einem eher momentan schwierigeren Markt.
Es wäre also ein Zusammenschluss ganz nach dem Motto «Zusammen sind wir stark». Die beiden Konzerne könnten Kosten sparen, so die Hoffnung. Sie könnten Synergien nutzen, indem sie beispielsweise das Personal, die Finanzabteilung, das Marketing oder die Verkaufsorganisation teilen. Vontobel-Analyst Schürmann gefällt die Idee dieses Firmenkaufs.
Im Moment scheint opportun, sowas zu machen. Es braucht natürlich schon viel Energie, dann das wirklich umzusetzen.
Ob Martin Senn für seinen Mut, einen Milliardenkauf zu stemmen, der einst belohnt würde, ist nicht sicher. Senn müsste beweisen, dass er die britische Konkurrentin ins schweizerische Mutterhaus integrieren kann. Das ist ein Kraftakt. Ein Kraftakt, für den Martin Senn, der bisher einen Bogen um große Zukäufe gemacht hat, kaum Erfahrung mitbringt.
Dieses Bild kennen Sie bestimmt. Ein neuer großer Wohnblock kommt neben einem alten kleinen Einfamilienhaus zu stehen. Das alte Haus scheint vom neuen fast erdrückt zu werden. Doch das Szenario wird in Schweizer Städten immer häufiger. Denn verdichtetes Bauen heißt das Credo der Politik. Was bedeutet mehr Wohnraum auf gleichem Platz. St. Gallen allerdings wird es jetzt zu viel. Das Stadtparlament hat entschieden, verdichtetes Bauen soll in Zukunft schwieriger werden. Damit soll auch das Ortsbild im Quartier Rotmonten besser geschützt werden. Philipp Gemperle war dort.
Das St. Galler Nobelquartier Rotmonten. Hier wohnen diejenigen, die sich einen Platz an der Sonne leisten können, am Sonnenhügel der Stadt St. Gallen. Hier treffe ich den Architekten Bruno Bottlang. Er ist in der ganzen Ostschweiz tätig und setzt sich immer wieder für den Erhalt der Ortsbilder ein.
Das ist ein stark durchgrüntes Quartier mit Wohnhäusern aus der Jahrhundertwende, villenartig, Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäusern, aber der Charakter ist eigentlich schon das eher private, stark durchgrünte Wohnen.
Das Wohnquartier Rotmonten gehört zum Stadtbild von St. Gallen. Vom Stadtzentrum her zieht es sich den Hang hinauf. In den letzten Jahren wurde hier einiges gebaut. Wir gehen eine Treppe hinunter. Vor uns ein altes, herrschaftliches Haus. Gleich daneben ein topmoderner Wohnblock, Flachdach, vier Stöcke. Architekt Bottlang drückt es diplomatisch aus.
Das ist tatsächlich so, dass halt gerade in St. Gallen haben wir die Tradition der Jugendstilhäuser. Und wenn wir dann halt mit den modernen Ansätzen des Flachdaches kommen, dann sieht das anders aus. Und ob das passt oder nicht, ist vielleicht so auch etwas Geschmackssache.
Aber genau solche Kombinationen sind dem Stadtparlament ein Dorn im Auge. Es hat gestern entschieden, einzelne Ortsbilder in den Quartieren, zum Beispiel im Stadtteil Rotmonten, wieder besser zu schützen. Verdichtet bauen wird dort schwieriger. Wir gehen einige Meter weiter. Neben kleinen Einfamilienhäusern aus den 30er Jahren wurden vier moderne Blöcke gebaut. Diese seien zwar in der Größe angepasst, sie beinhalten nur jeweils drei Wohnungen. Dennoch passen sie gemäß Bottlang nicht an diesen Ort.
Sie haben eine praktisch geschlossene Fassade zur Straße hin. Sie leisten eben so keinen Beitrag an das Wohnquartier. Den Eingang muss man suchen. Die Priorität liegt dann halt in der Wirtschaftlichkeit und in der Effizienz des Grundrisses und nicht im Bezug zur Straße oder dem Beitrag ans Quartier.
In vielen Gemeinden der Schweiz sei die Raumpolitik falsch angegangen worden. Ein bisschen kopflos.
Man hat da auch einen gewissen Wettbewerb unter den Gemeinden gespürt, weil jeder Gemeindepräsident meint, er müsse auch eben dem Gebot der Verdichtung folgen, er müsse attraktiver werden, Steuerzahler in seine Gemeinde bringen oder behalten. Und dass man sich das nicht ganz zu Ende gedacht hat. Das ist durchaus so zu beobachten.
Nun finde aber langsam ein Umdenken statt. Bruno Bottlang geht die Straße hinunter und zeigt auf ein knapp 100-jähriges Haus mit einem Anbau. Ein gelungenes Beispiel, wie er sagt.
Das ist ein Jugendstilgebäude, das mit einem Zubau die spezifische Dachform des Jugendstilgebäudes eben übernimmt. Und die Architekten haben hier Naturschiefer genommen.
So wirke der Anbau modern, sei aber doch sehr gut ins Ortsbild eingepasst. In diesem Beispiel handelt es sich zwar nur um eine Vergrößerung des Wohnhauses, das sei aber auch eine gute Möglichkeit, in solchen Quartieren moderat zu verdichten, ohne den Charakter zu verändern.
Daher finde ich eigentlich das Vorgehen der Stadt, dass man eben den Aufwand auf sich genommen hat und versucht, jedes Gebiet differenziert anzuschauen, das ist beispielhaft.
Rotmonten, das Wohnquartier der Reichen in St. Gallen, hat sich in den letzten Jahren verändert und das wird auch weitergehen. Mit der neuen Bauordnung heißt die Devise aber nicht mehr verdichten überall, sondern nur noch dort, wo es gemäß den Einschätzungen der Stadtbehörden ins Bild passt.
Eigentlich ist Malaysia eine Demokratie. Eigentlich. Denn das Land wird seit 1957 von ein und derselben Partei, der UMNO, regiert. Deren amtierender Premier, Najib Razak, sitzt seit 6 Jahren im Amt. Und er tut alles, damit er dort bleiben kann. Er lässt Oppositionelle hinter Gittern verschwinden, gängelt die Justiz und geht rücksichtslos gegen freie Medien vor. Das zeigt das Beispiel einer Radiojournalistin, die sich vor dem langen Arm des Premiers fürchten muss. Fredrik Steiger berichtet.
Im Grunde befindet sie sich auf der Flucht. Zunächst in London, zurzeit irgendwo in Schottland. Wo genau, sagt sie lieber nicht. Denn Claire Newcastle Brown wird von der Regierung von Malaysia verfolgt, wie Medienfreiheitsorganisationen bestätigen. Ihr Computer wird gehackt. Selbst in Großbritannien sitzen ihr Spione oder von den Machthabern bezahlte Privatdetektive auf der Pelle, verfolgen sie, fotografieren und filmen, wenn sie sich mit jemandem trifft.
It seems mad, but yes, I have been receiving considerable levels of harassment in that way.
Das Vergehen der Gründerin und Besitzerin von Radio Free Sarawak. Sie berichtete über den größten Korruptionsskandal in der malaysischen Geschichte. Gegen 700 Millionen Dollar verschwanden beim Staatsfonds und landeten auf wundersame Weise auf dem Privatkonto von Premierminister Najib Razak in Singapur. Der tut nun alles, um die Sache zu vertuschen und sich an der Macht zu halten. Seinen Stellvertreter, mehrere Minister und den Generalstaatsanwalt entließ er. Politische und polizeiliche Ermittlungen hat er gestoppt. In einem normalen demokratischen Land hätte Najib Razak längst abtreten müssen, meint Newcastle Brown.
Imagine how we would all feel if we discovered our prime minister had lost several billion.
Doch Malaysia ist keine normale Demokratie. Eine Partei hat seit der Unabhängigkeit das Machtmonopol. Die Obrigkeit kontrolliert alle großen Fernseh- und Radiosender sowie die wichtigen Zeitungen.
The traditional media, the print media and the broadcast media have always been totally controlled in Malaysia.
Doch neuerdings gibt es Online-Medien wie den Sarawak Report oder Radio Free Sarawak, das vor 2 Jahren den Pressefreiheitspreis des International Press Institute IPI bekam.
Radio Free Sarawak.
Sie sind aufmüpfig und erreichen ihr Publikum trotz massiver Schikanen wie Störsenden. Woher gesendet wird, wo sich die Redaktion befindet, sagt die Chefin nicht. Sie macht sich Sorgen um ihre Mitarbeiter. Im Moment lautet das Prinzip Kopf runter, aber weitersenden.
It's a very tense moment and we just have to keep our heads down and try and do our job.
Viele Reporter und Moderatoren berichten anonym. Damit hat Radio Free Sarawak Erfahrung. Seit der Gründung ist der Sender im Visier des Staates, weil er Partei bezieht für die Urbevölkerung im Landesteil Sarawak gegen Landraub und die industrielle Abholzung von Regenwäldern. Einen Kampf, den die Radiostation gemeinsam mit der Stiftung des in Malaysia verschollenen Schweizers Bruno Manser führt. Doch jetzt geht es für die Machthaber in Kuala Lumpur um mehr als um einen Konflikt in einer armen, entlegenen Provinz. Es geht um Macht. Deshalb hat der Kampf gegen die in Malaysia geborene und aufgewachsene Ex-BBC-Journalistin Newcastle Brown und gegen andere kritische Journalisten eine neue Dimension erreicht.
They decided to accuse me of having disseminated false information.
Newcastle Brown wird vorgeworfen, die malaysische Demokratie zu zerstören und gegen Antiterrorgesetze zu verstoßen, indem sie über das korrupte Treiben des Regierungschefs berichtet. Dessen Behörden wollen sie gar via Interpol-Fahndung in Großbritannien festnehmen lassen. In Malaysia drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Zwar galt Malaysia im Ausland bisher als relativ demokratisches, relativ liberales, wirtschaftlich prosperierendes Land, in dem schon seit langem Malaien, Inder, Chinesen, Urbewohner und Europäer halbwegs harmonisch miteinander lebten. Doch seit der zunehmend unbeliebten Regierungspartei UMNO ernsthafter Machtverlust droht, setzt sie all das aufs Spiel, um ihre Pfründe zu verteidigen. Ru Castle-Brown spricht von entscheidenden Momenten für ihre zweite Heimat. Entweder gelinge es den Malaysiern jetzt, den Potentaten Najib Razak loszuwerden und einen echten demokratischen Machtwechsel zu erzwingen, oder das Land werde zu einer weiteren Diktatur in Südostasien.
Fredrik Steiger. Mit seinem Bericht ist es eins geworden. Gleich auf SRF 1 und 4 Naturwissenschaft einmal alltagstauglich. Die Akademie der Naturwissenschaften zeigt sich der Bevölkerung. Was sie sich davon verspricht, das sagt uns deren Präsident im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Damian Rast.
Der Bundesrat empfiehlt die sogenannte Bankgeheimnisinitiative zur Ablehnung. Mit der Initiative soll das Inlandsbankgeheimnis in der Verfassung verankert werden. Der Bundesrat argumentiert, damit würde es für die Behörden schwierig, die Steuern korrekt zu erheben. Die Zahl der Migranten, die an einem Tag von Serbien nach Ungarn gelangt sind, hat einen neuen Höchststand erreicht. Laut der ungarischen Polizei wurden allein gestern über 2500 Flüchtlinge aufgegriffen. Ungarn prüft nun auch den Einsatz der Armee. An den Schweizer Flughäfen werden Passagiere ab kommendem Dienstag stichprobenweise auf Sprengstoffspuren untersucht. Die Schweiz setzt damit eine Bestimmung der EU um.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.